Herrn. Praise Gott. Lass uns Platz nehmen. Ich lade alle ganz herzlich ein, heute Gottes Wort zu hören. Mein Thema ist, Jesus hat die Türklinke schon bereits in der Hand. Er ist im Kommen. Er ist schon gekommen, aber er ist für die Welt, für die Erlösten im Kommen. Und es bereitet sich alles auf seine glorreiche Erscheinung. Das ist das Thema heute. Dann lade ich dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen habe ich ein gutes Thema. Ich bin eigentlich so gesegnet worden in der Vorbereitung. Lebe das richtige Leben. Was ist das richtige Leben? Ist es nur in der Versammlung gehen? Ist es nur arbeiten? Lebe ein sinnvolles Leben. Also, ich habe über das Leben meditieren. Gott hat mir so viele wunderbare Gedanken aufgeschlossen, was das Leben ist. Das Leben, lebe das richtige Leben. Die meisten Leute leben gar nicht richtig. Die sitzen was ab oder die vertreiben ihre Zeit irgendwie, aber richtig leben, dass man sagen kann, ich bin satt, ich habe alles gehabt. Ich habe alles gehabt, was ich mir gewünscht habe. Es kann nicht mehr besser kommen, als wenn ich nochmals geboren würde. Wir noch einmal genauso leben wie bisher, denn ich habe nichts vermisst, es ist alles gewesen, ich habe alles empfangen, ich habe alles durchgelebt, das richtige Leben leben. Dann am Sonntag, da müsst ihr ein bisschen Gnade walten lassen und ein bisschen Geduld haben und ein bisschen Feuer tanken. Das wird ein langer Tag werden. Wir wollen um 10 Uhr anfangen und am besten ist es, ihr kommt morgens und bleibt gleich da, vielleicht hier irgendwo schnell irgendwo Döner essen oder was auch immer. So, wir werden dann irgendwie zusammen hinkriegen, einfach zusammen, und da könnt ihr auf der Bank euch hinlegen und Mittagsschlaf machen, bis der Chor anfängt zu singen. Also, wir können die Zeit also auch auskaufen diesbezüglich. Also, ich möchte euch Mut machen, bleibt da bis nachmittags um 16 Uhr haben wir eine gemütliche Adventsfeier. Ich möchte dich einladen, bring dein Bestes mit, was du hast. Der Chor wird singen und dann kommen andere Beiträge und jeder soll etwas haben. Schwestern dürfen, und die Brüder natürlich auch, dürfen Kekse mitbringen, Kuchen mitbringen, Salat mitbringen, Würstchen mitbringen, ach, Kartoffelsalat und alles Mögliche. Bring alles mit, was du hast. Räum deinen Kühlschrank ein bisschen aus, dann kannst du wieder Neues für Weihnachten nachschieben. So, also ich mache euch Mut und helft mit. Wir müssen alle zusammenarbeiten, zusammenstehen. Wir sind eine Familie. Advent ist ein Familienfest. Die Familie Gottes ist zusammen und wir feiern zusammen. Also, Jesus hat die Türklinke in der Hand. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, aber auf jeden Fall, er ist bald da. Bald betritt er die Bühne dieser Welt. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Am Mittwoch sprach ich über den Menschen in der Endzeit, wie der Mensch ist. Der Mensch ist gerichtsreif, wenn ich so angucke. Also er ist egoistisch, selbstsüchtig, ichsüchtig. Also lauter Süchte, das ist der Mensch. Also Jesus kommt, dann heißt es in der Bibel, wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt also, der meldet sich nicht an. Ich habe noch nie gehört, dass sich ein Dieb angemeldet hat und schon eine Karte geschickt hat. Um 16 Uhr komme ich nachher. Leg deine Schätze auf den Tisch, dass ich nicht lange wühlen muss und nicht lange suchen muss. Ein Dieb, der kommt und überrascht, der wühlt alles durcheinander und hinterlässt dann hinterher ein Chaos. Jesus sagt, so komme ich, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn er gekommen ist und da war, wird Chaos auf dieser Welt sein. Und da wird der Antichrist kommen und wird daher sagen, jetzt sorge ich für Ordnung. Endlich mal ist er weg und so weiter. Wir lassen uns nicht nochmals bieten. Das hat sehr viele Geheimnisse in sich. Weihnachten, da ist Jesus auf diese Erde gekommen und wir haben ja gehört, kein Platz in der Herberge. Da war alles voll, alles ausgelastet, alle beschäftigt. Damals kam er als Erlöser. Um die Erlösung zu schaffen. Der Herr Jesus kommt in mehreren Etappen. Und die erste Etappe war, er kam als Erlöser. Jetzt kommt er als Retter und Richter. Um die Erlösung festzumachen, die Erlösten mitzunehmen, die Gläubigen zu evakuieren und dann Gericht zu halten. Also die Endzeit, in der wir leben, ist Erntezeit zugleich und zugleich eine Zeit des Aufwachens. Und die Stunde der Entscheidung, da stellt sich raus, ob man echt war oder nicht echt war. Also Jesus hat die Türklinke in der Hand, du kannst sie jetzt noch bereit machen, aber nachher, wie sieht's mit deiner Lampe aus? Jede Stunde wird es ernster und kritischer in dieser Welt, alles spitzt sich zu, hör doch Nachrichten, aber eigentlich die Deutschen, die kriegen keine guten Nachrichten, die kriegen immer so dosierte Nachrichten, aufgearbeitete Nachrichten und das, was sie hören sollten, was sie ein bisschen einschläfert und was sie beruhigt und beschwichtigt und unsere Regierung, die versucht alles zu beschwichtigen, ja, wir haben, das ist wunderbar, wir haben keine Krise, du kriegst sogar Steuer noch nach, also ermäßigt und noch deine Steuer zurück, verstehst du? Und dann, ja, die Welt ist verrückt. Und dann müssen wir da 150.000 Polizisten in Afghanistan ausbilden, aber wir ziehen hier bei uns alle Polizisten weg und wir haben Chaos bei uns auf der Straße und in Afghanistan bezahlt man dann die Polizisten und die Ausbildung zum Polizisten. Wir bräuchten hier Polizei für Recht und Ordnung, das gesorgt wird. Aber du siehst, so ist die Welt verkehrt. Weihnachten, das ist also eine Zeit, oder Adventszeit, das ist eine Vorbereitungszeit. Das erste Weihnachten ist passiert. Jesus wird nicht nochmals als Mensch auf der Erde kommen, als Messias oder Heiland oder Erlöser, das war er. Die Zeit ist vorbei. Jetzt kommt er als der glorreiche König, der Höchste, der Herr, die Majestät. Und jetzt werden ihn sehen alle Augen, auch die, die in ihn gestochen haben. Das ist die zweite Wiederkunft Jesu. Und ich würde mich an euch versündigen, wenn ich euch nicht alles sagen würde, wie Apostel Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 26 und 27 sagt, ich habe euch nichts verschwiegen. Deshalb predige gerade in der Adventszeit. Leute, macht euch bereit. Vielleicht kann Jesus noch heute während des Gottesdienstes kommen. Und so ist es so wichtig, alle Zeit bereit sein. Wir wissen Tag und Stunde nicht. Damals hat man nicht Tag und Stunde gewusst. Man wusste, wo er kommt. In Bethlehem, in Ephrata, die kleinste der Städte, hat der Prophet Micha schon vor Jahrhunderten geweissagt. Man wusste, wo er kommt, aber man wusste nicht, wann er kommt. Und so ist es auch heute. Man weiß, er kommt, aber nicht, wann er kommt. Tag und Stunde weiß es nicht. Wenn ich wüsste, morgen um 12 Uhr kommt er, ach, was glaubst du denn du? Zieh meinen besten Anzug an, die Krawatte, die schönsten Schuhe und dann stehe ich und werde ihm entgegengehen. Vielleicht eine weiße Haube noch. Oder einen Hut und einen weißen Mantel, mich richtig parfümieren, dass er mich gleich richtig lieb gewinnt. So, aber er kommt sehr überraschend. Da wird niemand vorbereitet sein. Wie ein Dieb in der Nacht. In Stockholm hat in den 50er Jahren gab es eine große Konferenz. Levi Petrus hat mir das erzählt, der große Prediger in der Philadelphia-Gemeinde in Stockholm. Und da war eine riesige Konferenz und das Thema war, Jesus kommt bald. Jesus kommt bald. Und alle sprachen, Jesus kommt bald. Die Geschwister, wir müssen uns fertig machen. Vor zwei Jahren, also 1948, ist Israel Staat geworden und dergleichen. Jesus kommt bald, wir müssen uns fertig machen und bereit machen. Er kommt bald. Und was ist passiert? Während sie so reden, dann meldet sich ein junger Bruder und sagt, er hat ein Wort vom Herrn bekommen, geht nach vorne und sagt, Geschwister, wir reden alle von der Wiederkunft Jesu, aber ich muss euch enttäuschen, er wird jetzt nicht kommen. Und alle, und der liebe Petrus sagt, und ich war am meisten als der Leiter der Versammlung, war ich enttäuscht und geschockt, was erlaubt sich der junge Bengel da? Jesus kommt nicht. Wir reden ja alle von der Wiederkunft Jesu, das war 1950. Alle reden von der Wiederkunft Jesu. Nein, sagt der Herr, hat mir soeben ein Wort gegeben, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn keiner redet, wenn keiner denkt, wenn niemand sich vorbereitet, wenn niemand meint, es wird eine Überraschung sein. Und alle, dann sagt Bruder, du hast recht, das war vom Herrn, was du bringst. Und deshalb, du siehst seit 1950, wie viele Jahre sind schon vergangen. Wir haben 2011 und bald 2012. Also, und bisher ist der Herr noch nicht gekommen. Der Bruder hat recht gehabt. Und heute redet man nicht mehr viel über die Wiederkunft Jesu. Man redet über die Kraft oder geistliche Kriegsführung. Man redet über alle möglichen Dinge, also Propheten und Aposteln. Aber Wiederkunft Jesu? Ganz vergessen. Und dann kommt er. Wenn es keiner denkt, wenn der Teufel den Namen Jesus so ausgelöscht hat, man singt dann alles Mögliche, bloß nicht über Jesus und wenn den König aller Könige. Gott kommt durch seinen Sohn Jesus Christus und in meiner Bibel ist es ganz klar, an Jesus scheiden sich die Geister, wenn er kommt. Und eigentlich haben sich schon die Geister entschieden, wenn jemand ihn heute ablehnt, das ist dann seine Schuld, wenn er nicht gerettet wird. Gott bietet allen seinen Sohn an, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Alle, ausnahmslos alle. Dumm oder gescheit, es spielt keine Rolle, arm oder reich. Jeder, der an ihn glaubt, der muss nur glauben, ja Herr, und dann kann er gerettet werden. Aber wenn er das nicht annimmt, dann kommt das Gericht. Gott ist ein gerechter Richter, überlässt das Gericht keine Menschen. Das Gericht wird Jesus selber halten und an ihm dann entscheidet sich. Nimmst du mich an oder nicht? Werde ich dein Herr sein oder willst du mich als deinen Herrn akzeptieren, dann ist es gut und so weiter. Und dann werden deine Sünden vergeben, dann wirst du Frieden bekommen, dann wirst du Kind Gottes. Er richtet und zwar nach dem, ob die Menschen ihn angenommen haben oder nicht. Und das Gericht geht über die Welt, damals über die Juden. Sie haben Jesus nicht angenommen, Jesus nicht akzeptiert. Und was ist passiert? Die Zerstreuung, der Zerstörung des Tempels. Gott richtet die Völker immer an Jesus. Nehmen Sie ihn an, nehmen Sie ihn nicht an. Die Sintflut, Menschen ließen sich von Gott nichts mehr sagen. Da kam die Sintflut. Sodom und Gomorra, Menschen lehnten Gott ab. Und dann kam die Zerstörung. Und wir haben auch in diesem Jahrhundert Kriege, Erdbeben, Katastrophen. Fast alles Gericht. Weißt du, wenn die Menschen Jesus annehmen, das heißt nicht, dass sie davor bewahrt werden, aber sie haben Frieden für die Ewigkeit. Frieden für den Rest ihres Lebens. Gott richtet durch Zerbruch. Grundsätzlich. Alles, das ganze Leben dieser Welt geht durch Zerbruch. Wir müssen durch Zerbruch. Und wenn wir zerbrochen werden, akzeptieren wir den Heiler, den Befreier, den Lebensspender Jesus Christus. Ich denke nur, die Juden hätten die Jesus angenommen. Das wäre ihnen Holocaust erspart geblieben. Da wären sie der größte Segen für alle Nationen. Hätten sie nur Jesus angenommen. Das war ihre große Chance, die große Stunde. Aber nein, sie haben verpasst. Und dann kam das Gericht. Und dann weint Jesus sogar noch über Jerusalem. Wie oft wollt ihr euch versammeln, aber ihr habt es nicht gewollt. Gottes Gerichte sollen zur Erkenntnis Gottes führen. Hätten wir damals bloß Jesus angenommen. Beim Hesekiel heißt es 46 Mal, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Gott lässt Gerichte kommen 46 Mal, nur allein beim Hesekiel, Prophet Hesekiel, 46 Mal, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Und das Gericht ist immer im Zusammenhang mit der Erkenntnis Gottes, dass die Menschen erkennen, Gott ist noch im Regiment. Gott hat das letzte Wort. Gott hat die Welt noch nicht aufgegeben. Weißt du, du kannst Gott dankbar sein, wenn du durch ein Gericht gehst. Denn Gerichte sind nicht nur zum Verderben da, sondern zum Aufwachen, Kurskorrekturen. Er soll dich erziehen. Gott will damit die Menschen züchtigen oder unterrichten. Er will sie verbessern, damit die Menschen sagen, also nein, wir haben auf falsche Pferde gesetzt, wir haben falschen Leuten vertraut, wir haben das Falsche geglaubt, wir wachen auf, es ist noch Zeit, solange es Gericht ist, es ist noch Zeit aufzuwachen. Und es geht grundsätzlich immer um Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Das geht im Gericht, Selbsterkenntnis. Und du siehst immer, Daniel tut Buße für die Sünden seiner Väter. Unsere Väter haben gesündigt, unsere Väter haben nicht geglaubt, unsere Väter haben Gott nicht gedient. Und jetzt möchten aber wir anders machen als unsere Väter. Das ist Hoffnung. Im Gericht ist noch Hoffnung. Gottes Gerichte ist auch Vergeltung natürlich, ist Heimzahlung und Belohnung. Jeder bekommt das, was er verdient. Was der Mensch sieht, wird er ernten. Die Menschheit wird wegen Jesus gerichtet. Nicht von Jesus, sondern wegen Jesus. Weil sie nicht an ihn geglaubt haben. Weil sie ihn nicht angenommen haben. Auch Deutschland. Auch Deutschland. Jetzt kommt er als Richter. Und wohl dir, wenn du an ihm geglaubt hast und sagst, mein Herr, du kommst, ich liebe dich. Herzlich willkommen, Herr Jesus Christus. Deshalb heißt es ja bei dem Einzug Jesu in Jerusalem, da heißt es, ihr werdet mich nicht mehr sehen, ich gehe weg, bis ihr wieder sagt, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Aber wir haben das schon gesagt, wir haben Jesus willkommen geheißen. Für uns ist das Kommen Jesu kein Schrecken, kein Gericht, keine Panik. Wir freuen uns. Wir wissen also, wir sind in seine Wunden geheilt. Durch Gericht lehrt Gott uns, was Gnade ist, Jesaja 26, Vers 9. Wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen die Bewohner der Erde Gerechtigkeit. Wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen die Bewohner dieser Erde Gerechtigkeit. Da wird sogar dem Gesetzlosen wird es klar, was Gnade ist. Sogar der Gesetzlose merkt, oh, wenn wir nicht mit Gott leben, kriegen wir Gericht. Gott straft und züchtigt. Weißt du, wir haben ein ganz falsches Bild von Gott. Von Gott heißt es, er zerschlägt, er verbindet und er heilt. Das ist Gott. So arbeitet Gott. Gottes Methode ist total anders. Gott lässt uns nicht hängen. Also, als ich Bub war, jetzt bin ich erwachsener Mann, aber als ich Bub war, da ist Folgendes passiert bei mir zu Hause, bei uns zu Hause. Ich habe irgendwas ausgefressen und meine Mutter hat meinem Vater gesagt, dass ich da ein böser Junge war an dem Tag irgendwie. Dann kommt mein Vater, macht den Hosengürtel rauf und ich wusste, jetzt kriege ich eine Salbung. Und du, und der hat mich geschont, der hat mich gepackt, das sehe ich heute noch, und dann schön mich versohlt. Und die Tür zugeschlossen. Und lässt mich nicht raus. Verstehst du, ich habe geheult, aber ich habe mehr geheult, weil mein Vater mich geschlagen hat. Nicht, dass es wehgetan hat. Ich habe schon alles zusammengesucht. Ich habe geübt, was passiert, wenn der Vater den Gürtel bedient. Aber es hat mir nicht wehgetan. Aber dass er mich schlägt. Und weißt du, und dann sitzt er da und sagt so, Johannes, hast du mich lieb? Hast du mich noch lieb? Weißt du, er saß da und wartete, bis ich zu ihm komme. Und nachdem er so böse zu mir war, dass ich zu ihm komme und einen Kuss gebe. Und ich saß da, also ich habe nicht verstanden, was er will. Dann hat er gesagt, Johannes, mir hat es mehr wehgetan, dich zu schlagen, als dir. Mir hat es mehr wehgetan. Mein Herz war mehr gebrochen, als dich zu schlagen. Ich habe das gar nicht gesehen, was da passiert. Ich habe nur gehört, was da passiert ist. Hast du mich lieb? Und ich fing auch zu heulen an. Dann wusste ich, mein Vater straft mich gerecht aus Liebe. Und das ist, wie Gott uns straft. Gott straft uns aus Liebe einfach gerecht. Wir verstehen nicht. Er ist nicht so brutal, dass er uns schlägt und fallen lässt und sagt, ich gebe dich auf. Nein, er hat die Tür zugemacht. Er sagt, du bleibst so lange, bis du kommst und mir einen Kuss gibst. Verstehen wir Gott? Und Gott ist besser als alle Fehler dieser Welt. Gott muss manchmal so hart sein. Was glaubst du, wie das Herz Gottes gebrochen ist, wenn er die Menschheit ansieht, die nicht wollen? Nicht, dass sie nicht können, nein, sie wollen es nicht. Wenn sie nicht können, ist eine andere Sache. Da wird niemand bestraft, weil er nicht kann, aber weil er nicht will. Jesaja 57, Vers 15 und 16, da sagt Gott, als Heiliger throne ich und bin doch bei denen, die im Geiste zerschlagen und gebeugt sind, und um zu erquicken die Gebeugten und zu beleben die Zerschlagenen. Ich throne und ich bin da, ich will nur die Gebeugten, die Zerschlagenen, die Gedemütigten beleben, zerschlagen, denn nicht auf ewig streite ich und nicht immer fort grolle ich, sonst verschmachtet ja von mir der Lebensgeist auf dieser Erde und die Menschen, die ich geschaffen habe. Also ich streite nicht auf ewig, aber ich muss. Und Gott gereute, dass er Menschen macht. Und im nächsten Moment erwählte Noah und sagt, Noah, bau ein Schiff schnell, dass wir uns die Menschen noch retten. Gott kann nur bei Zerschlagenen und Gebeugten wohnen. Das ist Gott. Weil er selbst einer ist, zerschlagen und gebeugt. Denk an Jesus. Psalm 51, Vers 17. Die Opfer, die Gott gefallen, es sind nicht Halleluja. Opfer, die Gott gefallen, es sind nicht große Spenden. Du darfst ruhig Spenden bringen, damit das Reich Gottes gebaut wird. Aber das ist nicht das, was Gott primär sucht. Die Opfer, die Gott gefallen, ist ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes Herz. Wirst du, Herr, nicht verachten? Ein zerbrochenes Herz. Also Gott gefallen die Opfer, wo die Menschen sagen, oh Gott, eigentlich bin ich eine Niete, eigentlich bin ich ein Versager, eigentlich bin ich durchgefallen, eigentlich brauche ich nichts. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter meinem Haus einziehst, ich bin gar nicht wert, dass du bei mir wohnst, aber wenn du mich würdig findest, bitte. Gottes Gerichte sind Züchtigungsaktionen, Erziehungsmaßnahmen und Kurskorrekturen. Das sind Gottes Gerichte. In aller Liebe. Das sind also, weißt du, die Streicheleinheiten, die dir der liebe Gott gibt. Das möchte ich vielleicht so sagen. Die Streicheleinheiten, das ist Liebe. Aus Liebe erzieht er uns. Das mag für viele unbequem und komisch sein, aber das ist die ganze Erlösung. Eigentlich, nach der Sündenvergebung ist, dass Gott dich wieder so erzieht, dass du wieder mal ein anständiger Mensch wirst, dass du ein Heiliger wirst, dass du in Gottes Spuren läufst. Das ist Gottes Art und Weise. Und dann muss er dich schon hart dressieren. Und hart hernehmen und sagen, so nicht. Wir müssen zuerst zum Beispiel von der ganzen falschen Traditionsmeinung erlöst werden. Also Gott ist der Liebe, Gott lässt alles durchgehen. Auf einem Auge ist er blind und mit dem anderen sieht er nichts. Nein, das ist nicht Gott. Wir suchen immer bequeme Wege. An der herrschenden Schulmedizin sehen wir das am besten. Weißt du, heutzutage wird keine Krankheit geheilt. Die Krankheit wird nur verdrängt. Die ganzen Tabletten, Medikamenten, Spritzen und so weiter, die Krankheit wird nur verdrängt. Das ist die Schulmedizin. Das ist auch die Religion so. Das wird alles verdrängt, schön, brav. In den wenigsten Fällen werden die Menschen richtig geheilt und wiederhergestellt. Man geht nicht an der Wurzel ran. Weißt du, wenn man an der Wurzel reingehen würde, da würde man knallhart sagen, hör mal, gib mal das auf, zieh aus, lass dich trennen, zieh weg, nimm eine andere Wohnung. Da würde man total was anderes sagen. Aber da wird gespielt, da wird verdrängt, unterdrückt. Da wird das Übel nicht beseitigt. Du sollst dich nicht immer aufregen und dich ärgern. Oder sollst du das und das tun? Da wird ganz klar, dann würde ganz klar gesagt werden. Aber das darf man nicht. Da sind die Leute gleich beleidigt oder gehen zum anderen Arzt. die verschriebene Medizin. Weißt du, die hat mehr Nebenwirkungen wie Heilungen. Mehr Nebenwirkungen wie Heilungen und Hilfe. Vergrößert sogar noch das Übel, verschlimmert noch die Lage. Und so ist es auch, wenn wir nicht Wurzelbehandlung machen, geistlich. Wenn wir nicht Wurzelbehandlung machen. Die Medikamente, und das ist auch das Schlimme dabei, entziehen dem Körper lebenswichtige Nährstoffe, die du einnimmst, diese Medikamente in aller Liebe, die heilen dich nicht. Weißt du, es reicht nicht aus, sich gesund zu ernähren, wenn du Medikamente nimmst, die dem Körper die ganzen Vitamine und was sonst noch alles wegnimmt, was der braucht und zerstört, dann nützt die ganze Bioernährung nicht. Leute, die permanent Medikamente einnehmen und denken, wir essen jetzt gesund, vegetarisch oder was auch immer, Bio, Kost, die werden nicht gesund. Und wir wundern uns, warum werden die Leute, beobachtet die Leute, die so Biokost essen, die sind noch kränker als die jeden Dreck fressen. Auf Deutsch gesagt. Viele Medikamente hemmen diese körpereigene Energie. Viele Medikamente in aller Liebe, die hemmen und blockieren. Und dann sind die typischen Erkennungszeichen der Erkrankung, Erschöpfung. Du isst so viel und so weiter und bist trotzdem erschöpft, schwach, hast Gedächtnisverlust, kurzatmig, kommt die Treppe hoch, Krämpfe in den Beinen, häufige Infektionen. Da nützt es nicht ständig, sich impfen lassen. Das ist alles nur Masche, damit die Pharmaindustrie was verdient. Oder dann verminderte Schilddrüsentätigkeit oder dass der Knochenbau zerstört wird und abgebaut wird. Weißt du, Eisenverlust, so viel. Wenn du Medikamente nimmst und dann dich bioernährst und gut ernährst, ich habe nichts gegen gute Ernährung, aber das nützt dich. Weißt du, das eine, das hebt das andere auf. Und da kannst du noch so, das kannst du das Geld nicht sparen. Dann kommen nachher Prostataprobleme, Haarausfall oder verzögerte Wundheilung, dann Depression als letztes, dann Gewichtszunahme womöglich oder das ganze Immunsystem wird geschwächt. Leute, wir müssen anfangen, richtig zu leben. Dann würden viele Probleme sich lösen, würden wir auch gesünder werden und heiler werden, wenn wir anfangen, gesund zu leben. Und was ist das, gesund zu leben? Den Willen Gottes zu tun. Und das ist für jeden was anders. Man kann nicht pauschal sagen, das ist der Wille Gottes für dich. Nein, jeder wird von Gott individuell behandelt, jeder ist anders strukturiert. Jesus muss kommen, um dann den ganzen Schwindel aufzuräumen. Das ist der Zweck, warum Jesus die Türklinge in der Hand nehmen muss und recht bald kommen muss. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Ich sehe unter den Christen, da ist so viel Elend. So viel Elend unter den Christen. Weißt du, die Menschen haben nicht ein erfülltes Leben, sind nicht glücklich. Sie verdorren auf allen Gebieten mehr und mehr. Und so verdorben, wie die Menschheit heute ist, war sie noch nie. Obwohl wir alles haben, die Technik perfekt. Wir können mit der ganzen Welt kommunizieren, aber wir können miteinander nicht reden und nicht mit Gott. Oder kaum noch. Die Menschheit war noch nie so betrogen wie heute, deshalb muss Jesus kommen. Weil ich spreche ja über die Wiederkunft Jesu. Warum muss Jesus heute kommen? Könnte noch ein bisschen warten. Nein, weil sonst die Lüge wird alles zudecken und die Finsternis wird so stark sein, dass du nicht mal den Schalter mehr findest. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Das ist für sich. Darum muss das Gericht Gottes kommen und alles Unechte und Verlogene beseitigen. Darum muss alles durchs Feuer gehen, wie Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Vers 15, damit nur das Echte da ist und das Echte sich rauskristallisiert. In der Endzeit ist eine Zeit der Kristallisation, da wird sich das Gute und das Schlechte herauskommen, auf der einen Seite das Schlechte und auf der anderen Seite das Gute, und dann kann man sich entscheiden, das will ich und nicht. Der Mensch muss wieder lernen, aus der Gnade Gottes zu leben. Weißt du, als ich so drüber nachdachte, hat Gott mir etwas gesagt, der Mensch muss wieder lernen, Chef seines Lebens zu werden. Nicht Gott Chef sein lassen, sondern selbst der Chef seines Lebens werden. Der Mensch, der unter Gott steht, der sündigt nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, der lügt nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, bricht nicht die Ehe. Der Mensch, der unter Gott steht, tötet nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, weißt du, der Mensch, der unter Gott steht, ist der Chef seines Lebens. Hat die Süchte in der Hand, hat die Komplexe in der Hand, beherrscht, hat alles in der Hand. Und deshalb muss Jesus kommen, dass die Menschen wieder ihre eigenen Chefs werden. Jeder sitzt dann unter seinem Feigenbaum, unter seinem Weinstock. Das ist wieder Chef sein. Jeder Kranke sollte sein eigener Chef sein über die Krankheit. Die meisten Leute, die haben keine Kontrolle über ihre Krankheit. Der Arzt hat die Kontrolle. Du solltest über deine Gesundheit, über deinen Körper. Dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Nicht der vom Arzt. Der Arzt ist nur ein Gehilfe. Der Arzt ist nur, der dich unterstützt, ist die Krücke. Mehr ist der Arzt nicht. Du solltest der Chef deiner Gesundheit sein, deiner Finanzen oder deiner Situation und was es auch alles ist. Du solltest die Sache kontrollieren und nicht irgendwelche gottlosen Therapien und Medikamente und Stoffe. Die schlimmste Gerichtsmethode Gottes, aller Gerichte Gottes, ist die Verstockung. Du sagst ja, Bruder Matthäus, aber wieso sprichst du nicht über die Wiederkunft Jesu? Das ist doch so schön. Aber weißt du, wenn Jesus kommt, werden die Menschen verstockt sein. Und die Verstockung, und ich muss euch etwas sagen, bitte schnallt euch an, die Verstockung ist von Gott. Gott lässt die Verstockung zu. Bevor Gott sein Volk rausführt, bevor Jesus die Gemeinde entrückt, wird es eine große Verstockung geben. So wie die Kinder Israel aus Ägypten rauszogen, 10 Plagen. Und die schlimmste nach jeder Plage war Pharao verstockt. Und der Herr verstockte sein Herz. Bei den meisten Menschen tun die Medikamente das Übrige, werden noch verstockt. Also das ist nichts, der Doktor taugt nichts und so weiter. Und dann werden sie zum nächsten Doktor und da wird es nicht besser, da wird es noch schlimmer. Wenn du dann siehst, wie die Menschen dann verstockt werden, der Teufel sorgt dann dafür, dass der Mensch immer mehr Gott entfremdet, sich selbst entfremdet, impotent wird letztendlich. Leute, die viele Medikamente schlucken, sind impotent letztendlich. Und was ist das? Alles nur Zaubermittel. Und kannst nehmen, ich habe nichts gegen Medikamente. Und der Körper braucht manchmal Unterstützung. Gott segne die Ärzte und die das ganze Wissen. Aber Menschen werden abhängig. Das Schlimmste ist die Abhängigkeit. Und dann die Verstockung. Und Gott verstärkt noch das und so weiter. Ihr verkehrtes Tun. Weißt du, wenn Gott die Bösen segnet, werden die Bösen noch böser. Die Verdorbenen noch verdorbener. Deshalb, du solltest aufhören, Herr, segne den und segne den. Weißt du, und viele beten dummerweise so. Und dann sind sie erstaunt, dass die Bösen noch böser werden. Die Gemeinen noch gemeiner werden. Herr, segne sie. Weißt du, du solltest ganz anders beten als das. Du solltest biblisch anfangen zu beten, wie Gott beten will, dass gebetet wird. Das Vaterunser ist so ein Schlüsselgebet. Aber Herr, segne die bösen Nachbarn. Dann werden die bösen Nachbarn noch böser. Ja, die Verstockung. Bei der Verstockung lässt Gott das vorhandene im das, was im Herzen ist, das Böse, noch perfekter werden. In aller Liebe. Die Menschen werden noch gerichtsreifer. Und deshalb, bis es knallt, bis das Gericht kommt, bis du sagst, jetzt geht's nicht mehr, jetzt aus, vorbei, Herr, straf, du, schlag du ein, Herr, dein ist die Rache. Und dann passiert was. Vergeltungsgericht, Strafgericht und so weiter. Herr, rede du, greif du ein, nicht nur segne, Herr, segne unsere Regierung, damit sie noch mehr Blödsinn machen, noch mehr das Geld zum Fenster rauswerfen. Schau auf die Verstockung Pharaos. Der wurde noch schlimmer, noch gemeiner. Oder die Verstockung der Leute in den Tagen Lots, die finden nicht einmal die Tür. Warum? Weißt du, Gott verstockt manchmal, damit sie sich noch mehr versündigen. Verstockung ist eigentlich auch Gnade Gottes, wenn Gott etwas verstockt, damit die Menschen nicht noch gemeiner werden. Ich denke nur auf die Verstockung der Juden. Jerusalem, Jerusalem. Du tötest die Propheten, die ich zu dir gesandt habe. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen und du hast es nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird jetzt öde gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis dass ihr sprecht, gepriesen seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Bis wir umdenken und sagen, Herr Jesus, oh, ich heiße dich herzlich willkommen, komme bald, Herr Jesus. Maranatha, die ersten Christen haben sich nur mit Maranatha gegrüßt, nicht grüß Gott und guten Tag und hallo. Maranatha, die haben gesagt, unser Herr kommt. Ihr habt es nicht gewollt. Wie sieht's mit uns aus? Weißt, Israel wurde immer wieder gerufen. Bis zu der großen Drangsal wird immer wieder gerufen. Und Gott ruft es. Römer 11, Vers 7. Was nun? Was Israel sucht, hat er es nicht erlangt. Aber die Auserwählten haben es erlangt. Die übrigen aber sind verstockt geworden, wie geschrieben steht. Israel hat gesucht, aber nicht erlangt, weil es verstockt war. Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben. Also, weil sie nicht gewollt haben, sind sie eingenickt, geschlafen. Einen Geist der Schlafsucht gegeben. Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und das ist das, was über die Verstockten geschieht. Jesus hat die Türklinke in der Hand. Schau doch die Christen halt an. Wie oft hat Gott gepredigt? Wie viele wunderbare Prediger sind hier durchs Land gegangen? Wie viele gesegnete Botschaften haben die Leute gehört? Das hängt alles zu Ohren raus. Weißt du, was haben wir gehört? Wir können alle Experten schon sein, aber wir sind immer noch Babys in Christus. Wir brauchen immer noch Milch statt Fleisch und feste Nahrung. Das Gericht muss kommen, dass wir merken, oh, weißt du, man schätzt es, wenn man nicht mehr hat, schätzt man die Sachen. Wenn man es nicht mehr hat. Aber, weißt du, die Welt geht nicht unter, wenn Gerichte kommen. Der Busch brennt und verbrennt nicht. Denk an den brennenden Busch bei Moses. Katastrophen sind nur Wegbereiter Gottes. Der Herr hat die Türklinke in der Hand. Bald wird es das Siegel öffnen und dann werden die Winde wehen. Die wehen jetzt schon mittlerweile. Stürme toben. So viele Stürme wie in diesem letzten Jahr gab es nicht in den letzten 10, 20 Jahren. Bald wird der Herr die Bühne betreten. Bald übernimmt er die Show. Unser lieber Gott, lieber Heiland. Bald wird nur noch sein Wille gelten. Da werden die Leute sagen, Herr, was ist dein Wille? Herr, was sollen wir tun? Da werden sie fragen, bitte frag doch den Herrn, was will der Herr? Da werden die Leute nach dem Willen Gottes suchen, nicht, was hilft mir, was nützt ich, wie kann ich mich ein bisschen besser und netter fühlen? Nein, Herr, was ist dein Wille? Dein Reich komme, deine Kraft werde offenbar. Da wird man nicht irgendwo Hilfe suchen, sondern die Hilfe bei dem Herrn. Die Gerichte Gottes werden immer härter, so wie bei den Plagen. Es fing zuerst ganz harmlos an, da konnten sogar noch die Zauberer mitmachen. Und dann, die Gottlosigkeit wird heutzutage immer schlimmer. Kommunismus war schon schlimm, aber was wir heute haben, ist das Antichristentum. Atheismus ist eine Sache, aber wir haben heute kein Heidentum. Wenn wir heute sprechen von Heiden, also die Deutschen sind Heiden, das ist Lüge. Die Deutschen sind keine Heiden, die Deutschen sind Antichristen. Weißt du was, nach dem Heidentum kommt Antichristentum. Und das sind Antichristen. Und wir gehen weiter. Gott hat seine eigene Therapiemethode, um den gefallenen Menschen zu heilen und aufzurichten. Er zerschlägt und er heilt wieder. Gott wird das Land heilen, Gott will die Menschen heilen, Gott hat Interesse, die Menschen zu heilen, dich und mich. Deshalb kommen auch wir manchmal so durchs Gericht und fragen, mein Gott, warum muss mich das treffen, was habe ich da verbrochen? Matthäus 12, 18, 20, 21, die Verse, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, das ist doch der Herr, siehe mein Knecht, mein Erwählter, den ich geliebt habe, an welchem meine Seele wohlgefallen hat, gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird die Nationen ankündigen. Und das, hör mal, das ist Jesus. Jesus hat die Türklinke in der Hand. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Auch wenn du geknickt bist heute Abend. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis das Gericht herausführt zum Sieg, bis der Sieg da ist. Also so lang, er wird nicht zerbrechen. Also glaub doch nicht, dass du zerbrichst. Gott hat dich so geschaffen, dass du nicht alles aufgibst, den Geist, und alles verlierst und so weiter. Bis das Gericht den Sieg herbeiführe und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Jesus kommt als Richter und Wiederhersteller aller Dinge. Ich finde das ganz toll. Weißt du, er wird die Nationen heilen, die Völker heilen. Die sind doch alle unter der Knute des Materialismus, des Kapitalismus, des Atheismus, des Antichristentums. Und er wird von dieser Knute die Leute befreien. Das Übel wird er aufhalten, stoppen, in den Abgrund werfen. Und die Menschen, die in der Gewalt Satan sind, die wird er befreien, die sich befreien lassen natürlich. Und die Menschen werden sich alle befreien lassen. Und erst nachher, wenn die so frei sind und der Teufel auch frei gelassen wird, wird er die Massen verführen wieder. Nach den 1000 Jahren. Wir lesen es in der Bibel. Das ist die größte Katastrophe aller Zeiten. Und Satan wurde freigelassen. Ah, jetzt können wir. Weißt du, und das ist auch ein Hinweis. Wir sollen uns nie und nimmer zu selbstsicher fühlen. Jetzt können wir. Jetzt ist der Teufel besiegt. Jetzt ist der Teufel im Abgrund. Du, wenn du glaubst, der Teufel ist im Abgrund, der kommt wieder. Der kommt wieder. Und er muss vertrieben werden, endgültig, nicht nur gebunden jetzt. Wir binden Satan in Jesu Namen. Wenn ich so angucke, die ganzen Befreiungsdienste, ich mag das, das ist gut und ist alles okay. Aber weißt du, da kommt der Teufel wieder. So bei Jesus, auch bei unserem Heiland war das so. Weißt du, und Satan verließ ihn für eine Weile. 3 Jahre nach 3 Jahren kam er wieder. Und dann hat er wirklich seine ganze Wut an Jesus ausgelassen bei der Kreuzigung. Und ihn verspottet und verachtet. Jesus kommt, um das Land und die Welt zu heilen. Die Besetzten befreien, die Besatzer vertreiben. Dafür kommt Jesus. Das Elend zu beseitigen und den Hilflosen Hilfe zu bringen. Deshalb kommt Jesus. Was glaubst du, wie die Leute schmachten, wenn die dran denken, in Griechenland gehen die Leute auf die Straße, in Italien gehen die Leute auf die Straße. Weißt du, die Rentner werden zu Sozialhilfeempfängern. Die haben ein bisschen eingezahlt und gespart und so weiter. Und die werden dann zu Sozialhilfeempfängern jetzt. Ganz einfach. Weißt du, und die Welt wird zu einem Armenhaus. Geld ist genug da, Material ist genug da, Schätze sind genug da. Aber die wenigen beherrschen alles und kontrollieren alles. Gott, Jesus kommt, um wieder Recht zu schaffen und alles zu verteilen. Eigentlich könnte die Welt spielen, 20 Milliarden Menschen ernähren. Könnte 20 Milliarden Menschen ernähren. Aber die kann nicht einmal 6 Milliarden, nicht einmal 1 Milliarde ernähren. Im Gericht Gottes geht es eigentlich um das zerschlagene Herz. Der Mensch, weißt du, wenn Gott anfängt zu richten, dann fängt der Mensch in sich zu schlagen. Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist, was Gott will. Weißt du, der Mensch soll einen Ekel vor sich selbst bekommen. Wir haben das verschuldet. Wir haben es eingebrochen. Wir haben es nicht aufgepasst. Wir haben nicht vorgesorgt. Und dann, das Gericht Gottes ist, dass wir an ihn denken, es gibt noch einen Gott, da kann nur Gott helfen. Und wie viel, gerade in Notzeiten, Krisenzeiten, Kriegszeiten und so weiter, haben die Menschen immer gesagt, hier kann nur Gott helfen. Gott, wenn du mich aus Stalingrad rausholst. Gott, wenn ich durch dieses Übel da durchkomme. Gott denkt und handelt immer sehr pädagogisch. Er ist der beste Pädagoge, den es gibt. Gott handelt pädagogisch. Weißt du, der Mensch soll sich selbst erkennen, soll selbst einsehen, er soll selbst mit der Schnauze im Dreck liegen. Weißt du, wie hilft man einem Alkoholiker? Also, und ich bin brutal. Also bitte, wenn du zu mir kommst und sagst, ich bin ein Alkoholiker oder mein Mann ist ein Alkoholiker oder meine Frau oder was das auch immer ist. Ich habe ein Rezept, eine ganz kalte Dusche. Und weißt du, normalerweise, wenn der Alkoholiker Vollkotz und so weiter, schnell einen Lappen nehmen, alles aufwischen. Nein, man muss diesen Alkoholiker nehmen, an die Haare am Schopf und die Schnauze rein in den Dreck und sagen, so, jetzt leck's auf. Das ist hart. Das ist hart, was ich sage, aber der wird das zweite Mal sich hüten, meine Wohnung voll zu kotzen. Wird er sich hüten? Aber nein, das muss mir helfen, der arme Kerl hat keine Ahnung. Weißt du, Gott straft und züchtigt. Der Mensch muss Ekel vor sich selbst bekommen, von seinem Zustand, von seiner Situation. Gott sei mir Sünder gnädig. Als der Junge bei den Schweinen war, dem ist klar geworden, nein, das Gefräß fresse ich nicht. Ich weiß, mein Vater hat Brot, die Fülle. Und dann macht er sich auf und sagt, das rühre ich nicht an. Gottes Gedanken sind Gedanken der Liebe. Weißt du, und eine Schwester hat es gemacht, weißt du, die hat gesagt, nein, du kommst bei mir nicht in die Wohnung, mach die Treppe zuerst mal sauber. Die hat auf der Treppe, die ganze Treppe voll gekotzt. Und so machst die Treppe sauber und du bleibst sauber, ich werde nicht putzen. Alle sollen sehen, was für ein Schwein du bist. Und die hat sitzen lassen und hat sich geschämt. Da kamen Nachbarn vorbei und sagen, ja, Herr So, was ist mit Ihnen los? Ja, sagt, ich habe gekotzt, putzen Sie weg. Also, und das war seine Heilung, das war seine Befreiung. Die Menschen werden nicht frei, wenn man nicht hart anfasst. Die denken, das ist Spiel. Weißt du, Ketten muss man sprengen. Da brauchst du Dynamit, um Ketten zu sprengen. Das ist keine Spielerei. Gott hat Gedanken der Liebe und ist nicht des Leides. Gott will nicht etwas zwingen, es muss einem von selbst kommen. Genauso, ich werde Rauchen nicht los. Das ist kein Problem. Rauchen passiert im Kopf. Befreiung passiert im Kopf. Alles passiert im Kopf. Weißt du, nicht nur im Herzen, glaub mit dem Herzen. Nein, auch mit dem Kopf. Und Kopf ist wichtiger wie das Herz. Glaub mir das. Kopf ist wichtiger. Die meisten Probleme werden vom Kopf aus bewältigt, nicht vom Herzen, vom Bauch oder vom Gefühl, vom Kopf. Vom Gefühl wirst du Sklave bleiben. Aber der Kopf, Gott hat uns Kopf gegeben. Gott will also uns zeigen, uns überzeugen. Und erst wenn wir überzeugt sind, du, das ist tot für mich. Da nützen die ganzen Aufdrücke nicht, ist tödlich, Zigaretten rauchen. Weißt du, das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Da kannst du sogar noch eine Leiche davor legen von dem Zigarettenautomaten, während die Leute rauchen. Aber er muss seine eigene Überzeugung haben. Nein, das ist tödlich. Das ist tödlich. Ich musste in der Licht hinten Ruder da hinten, also in der Ruder Gegend, da musste ich eine Beerdigung halten. Einen Gastwirt musste ich beerdigen. Als Pastor bin dorthin gegangen und musste ehemaligen Gastwirt beerdigen. Der hat also Kehlkopfkrebs gehabt. Und dann musste ich darf sagen, was ich will, haben die gesagt. Aber sie müssen eines sagen. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Und diesen Spruch muss ich betonen. Und das musste den Leuten, alle seinen Gästen, seine ganzen Freunde, Stammtischfreunde, die waren da. Also denen muss ich alles sagen. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Und das hat mir so gut gefallen. Das habe ich ein paar Mal wiederholt, somit das den Leuten in Fleisch und Blut übergeht. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Und habe ich auf dem Grab gezeigt. Denn er ist ja vorzeitig gestorben. Er hätte sich so viel ersparen können, so viel Elend, so viel Leid in seinem Leben. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Dämonen, in Matthäus 8, Vers 29, die Dämonen schreien, toben und so weiter und fragen Jesus, bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Gott quält niemand, nicht einmal die Dämonen. Aber die Dämonen fühlen sich gequält, weil sie jetzt den einen verlassen können müssen. Dämonen haben bei Menschen nichts zu suchen. Die sollen dorthin gehen, wo der Pfeffer wächst. Das ist nicht ihr Platz, die Menschen. Und er hat sie hingewiesen. Und dann sagen die Dämonen, ja, lass uns lieber in die Schweine fahren. Die suchen da irgendwo eine Bleibe. Jesus, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? An Jesus scheiden sich die Geister. Nach der Bibel werden die Teufel sich selbst quälen. Jesus quält nicht und Gott quält den Teufel auch nicht. Und die Hölle quält sie auch nicht. Sondern sie werden sich selbst quälen. Ich sagte, wenn du in der Hölle mal reingucken könntest, nur wenigstens eine Sekunde, wie sich die Teufel sich gegenseitig die Schädel einschlagen und wie sie sich quälen, beißen und fressen und zanken und so weiter, wie sie sich selbst erledigen und nicht sterben dabei. Weil der Geist kann nicht sterben. Und so weiter. Und das ist Hölle. Warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Wenn ihre Zeit kommt, da werden sie sich totschlagen, aber nicht sterben. Sie werden den Tod suchen und den Tod nicht finden. Und so weiter. Sie werden sich selbst beleidigen. Und das passiert, die Hölle, das passiert hier. Menschen ohne Gott passiert hier auf der Erde schon. Aus Vorgeschmack. Selbst die Menschen prügeln sich, schlagen sich, bekämpfen sich, stürzen sich selbst ins Unglück und verstümmeln sich selbst. Und das werden sie dort perfekt machen in der Hölle. Das wird die Hölle sein. Warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Die Welt ohne Gott ist jetzt schon ein Stück Hölle. Ein Schwuler, Jesuitenpriester in Stuttgart hat mir einmal gesagt, Herr Madudes, Sie brauchen mir nichts von der Hölle erzählen, ich habe die Hölle. Ich mache die Hölle durch. Ich habe die Hölle. Erzählen Sie mir nichts von der Hölle. Ich weiß, was die Hölle ist. Jeder Tag, wenn ich aufstehe, mache ich schon die Hölle durch. Wer Gott ablehnt, kann ein Jesuit sein, kann ein Priester sein. Das war ein Jesuitenpriester sogar. Aber er macht die Hölle durch. Was ist das für ein Leben? Wer Gott ablehnt, stürzt ins Unglück, beschneidet, verstümmelt sich selbst, wird sein eigener Kerkermeister und kommt nicht mehr raus, hat sich selbst eingeschlossen oder ausgeschlossen. Jesus kommt. Und wenn er kommt, und jetzt bitte, hat die Türklinke in der Hand, er kommt, um die Seinen zu holen. Dich und mich, Halleluja, ist das nicht schön, toll? Er kommt, um dich und mich zu holen. Er wird dich bei deinem Namen rufen. Johannes! Und schon steh ich trauernd her. Wie bitte? Er wird uns bei unserem Namen rufen. Und wir werden plötzlich kommen und vom Heiland stehen und begeistert und sagen, Heiland, so bist du. Ich habe dich gar nicht so gekannt. Viel schöner. Du bist so liebevoll, so wunderbar. Er kommt, um die Seinen zu rufen, nicht die hohen Priester und so weiter. Und dann kommt ein Dieb. Und weißt du, er muss als ein Dieb kommen, um die Braut, die Kinder Gottes, zu entführen. Der muss kommen, der wird dich wegschnappen. Überleg einmal, Jesus hat die Türklinge in der Hand, der guckt nur der Moment, der richtige Moment, der richtige Zeitpunkt, Kairos, die richtige Zeit und dann plötzlich schnappt er dich weg. Entrückung ist wegschnappen. Dich aus der Gewalt Satans plötzlich zu entreißen, zu evakuieren aus der Hölle. Er kommt und die Welt wird erst das alles bemerken, wenn alles vorbei ist. So wie beim Henoch. Und sie suchten Henoch und haben Henoch nicht mehr gefunden. Genau das wird sein. Die Welt wird suchen, der Teufel wird die ganze Hölle durchsuchen, die ganze Hölle auf den Kopf stellen und er wird dich nicht mehr finden. Totenreich, Hölle ist für mich Totenreich und so weiter, wenn wir das Jenseits und so weiter und auch dieses Leben. Da wird die ganze Welt auf den Kopf stellen, wo ist der geblieben? Wir sind bei dem Herrn und wir werden sein bei dem Herrn immer und ewiglich. Fantastisch. Wenn das alles vorbei ist, dann werden die Leute sagen, ja, was ist es? Und dann werden sie dann Suchaktionen starten und so wie bei, wenn jemand verschüttet wurde, so Bergwerk oder dergleichen. Ja, und dann, wenn man sie nicht mehr findet, dann gibt man auf. Und der Teufel wird aufgeben zu suchen. Also komm, lass doch. Und ich weiß, was der Teufel für eine Erklärung in der Zeitung drucken wird oder in den Medien verbreiten wird. Weißt du, die waren da in der Nazareth-Kirchstraße 51 so fromm. Die haben Freitag Gottesdienst gehabt, die haben Mittwoch Gottesdienst gehabt, die haben Samstag Gottesdienst gehabt, die haben Sonntags Gottesdienst gehabt und die haben Sonntagnachmittags noch manchmal sich getroffen. Also die waren so fromm, die haben sich in Luft aufgelöst vor lauter Frömmigkeit. Das wird er in der Zeitung schreiben. Die sind gar nicht mehr nach Hause gegangen, die sind gleich schon bei Jesus geblieben. Ich weiß, Jesus hat die Türklinke in der Hand. Er wird kommen. Und dann werden sie wieder, nachdem sie nicht finden und sagen, wo sind sie geblieben, dann die ganze Suchaktion einstellen und wieder zur Tagesordnung übergehen. Und erst dann wird es die neue Weltordnung geben. Vergiss, du musst jetzt keine Angst haben vor einer neuen Weltordnung. Jetzt kann noch keine neue Weltordnung kommen. New Age oder was das auch immer ist, neues Zeitalter. Das New Age, das teuflische Zeitalter wird kommen, wenn alles vorbei ist. Wenn die Braut weg ist, die Gemeinde Jesu weg ist, der Heilige Geist weg ist von der Erde, wenn keiner mehr widerspricht, wenn das Salz nicht mehr da ist, wenn niemand dagegen die Stimme erhebt. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Weißt du, mir fällt etwas auf in dieser Welt. Mir fällt etwas auf. Weißt du, der Herr holt seine Heiligen Stück für Stück nach Hause. Fällt dir das nicht auf? Männer Gottes, Frauen Gottes, die werden abgerufen, der wird weggerufen, der wird abgeholt. Weißt du, jetzt findet schon bereits eine Heimholung Jesu Christi statt. Jetzt schon. Der wird weg und der ist weg und der ist weg und der ist weg. Nicht, dass er abgefahren ist. Die sind heimgegangen, entschlafen, die sind bei Jesus. Guck mal, Billy Graham war diese Woche ins Krankenhaus und kam raus und man hat entlassen, also man weiß nicht, wie es mit ihm weitergehen wird. Auch ein Mann Gottes, so ein Maschinengewehr Gottes hat man ihn sogar genannt. Weißt du, und Gott holt einen nach dem anderen. Warum? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es Zeit, dass wir merken, wir stehen vor einer großen Evakuierungsgeschichte. Größer als das, was in Altägypten war, als Israel auszog. Damals waren es nur 2 Millionen. Vielleicht sind jetzt 2 Milliarden, die ausziehen werden. Und dann mit Jesus gehen werden. Und das werden sein, aus allen Jahrhunderten, aus allen Zeitaltern. Das werden eine Schar sein. Johannes ist verblüfft und sagt, oh Herr, wo kommen diese alle her? Die kommen aus der großen Trübsal und sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Wo kommen diese her? Und wir werden erstaunt sein. Und plötzlich, meine Mutter, mein Vater, mein Onkel, meine Tante, alle, die ich gekannt habe, die sind bei Jesus. Ist das nicht fantastisch? Aber interessant ist, wie ist Israel damals ausgezogen? Und das, was damals war, ist so eine Generalübung. Generalprobe. Die mussten auf Tag und Stunde bereit sein. Die mussten alles gepackt haben. Die waren schon mit Rucksack auf der Schulter. Die haben schon ihr Geschirr eingepackt gehabt. Die haben schon alles gehabt, alles zusammengeholt. Sie haben ihr Haus bestellt. Die standen marschbereit. Geschwister, wir müssen, wenn Jesus kommt und er hat die Türklinge in der Hand, wenn die letzte Plage passiert, und wir sind kurz vor der letzten Plage, 10. Plage und die 11. Plage und die 11. Sache ist der Auszug der Kinder Israel, der Kinder Gottes aus dieser Welt. Plage 11. Und so. Wir müssen bereit sein. Wir müssen alles gepackt haben. In der Bibel gibt es ein Wort, wo die meisten Christen schlafen. Bestelle dein Haus. Viele haben nicht einmal ein Testament. Wer kriegt es? Wie geht's denn weiter? So. Bestelle dein Haus. Aber das heißt, bring dein Leben in Ordnung. Hab mit jedermann Frieden. Das ist bestelle dein Haus. Bestelle dein Haus, bezahl deine Schulden. Sei niemand was schuldig. Sei mit allen versöhnt. Lass los, die du gebunden hältst. Auch das gehört. Weißt du, bestelle dein Haus. Weißt du, wir haben so viele Leute gebunden und sagen, nee, den nicht und so weiter. Lass los alles. Lass los, löse dich von allem Möglichen. Und dann ziehst aus und dann sagt Gott noch etwas. Und dann leih dir von diesen Ägyptern noch Gefäße, Silber, Gold und so weiter, lieben jüdischen Schwestern, israelitischen Schwestern. Leiht euch, damit ihr nicht mit leeren Händen aussieht, denn ihr habt nicht umsonst, sollt nicht umsonst gedient haben. Du siehst, die ziehen aus und Gott schenkt Gnade, dass die sogar denen die besten Sachen geben für euren Gottesgut. Zieht noch hin. Gott macht die Geschichte beim Auszug der Kinder Israel. Und Gott ist da das gestaltet. Wenn mir Gott mitgehen will, der muss sich jetzt schon von allem lösen. Und der wird dann beschenkt von Gott mit Dingen, die sind viel wertvoller. Dann gehen die doch, die Schwestern haben da 10 Armbänder, so gehen die da hinaus. Und wird geschmückt, wie Brautleute, wie, als wenn sie zu einer Hochzeit gehen würden. Und Gott hat Gnade geschenkt. Nicht da im stinkenden Gewand, Schafspelz da irgendwo. Nein, sie sind ausgezogen wie Königskinder, wie Priesterkinder. Ihr sollt ein heiliges Volk dem Herrn sein. Weißt du, wenn du ausziehst, und deshalb ist es so wichtig, du kriegst alles zurück, aber du musst dich von allem lösen. Das ist ein Geheimnis. Die meisten verstehen das nicht. Du musst dich von allem lösen und dann wird der Herr dir alles zurückgeben. Du musst dich von deinen Kindern lösen und Gott wird deine Kinder dir zurückgeben. Gott, du musst dich von deinem Besitz lösen und Gott wird deinen Besitz dir wieder zurückgeben. Auf seine Art und Weise. Du musst dich von deinen Gewohnheiten lösen und Gott wird all das, was dein Herz sich wünscht, dir geben. So steht es in meiner Bibel auf jeden Fall. Weißt du, wir müssen lernen, von der Welt uns zu lösen, mit der Welt nicht verwachsen zu sein. Jesu Nachfolge ist für mich kein Spaziergang. Kein Spaziergang. Und der Glaube an Jesus ist auch kein frommes Theater, ein frommes Spiel. Es ist eine ganz ernste Sache. Als der Herr sagte dann Matthäus 16, Vers 21 bis 27, folge mir nach, und er folgte ihm nach, heißt es, und er folgte ihm nach. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir anfangen, Jesus nachzufolgen. Wenn du dich selbst verleugnest, wird er dich hochjubeln und dich groß machen und dich berühmt machen. Weißt du, da ist alles in Bewegung. Wenn du Jesus nachfolgst, alles lässt, und ich finde bei Petrus und den anderen Aposteln, sie ließen ihr Fischernetze, sie verließen alles, und zwar sofort. Die haben gar nicht lange diskutiert. Die Zeit war zu ernst dazu. Und sich selbst zu verleugnen, hier unseren materialistischen Menschen in Westeuropa, ist ganz schwer. Das ist das Schwerste, sich selbst zu verleugnen. Ich bin nichts, kann nichts. Will nichts, braucht nichts. Das ist Selbstverleugnung. Ich kenne den Matthäus gar nicht. Ich weiß nicht, wer der Matthäus ist, obwohl ich selber bin. Das ist Selbstverleugnung. Weißt du, wir sprechen von Petrus, er hat den Herrn verleugnet. Aber letztendlich dann sagte, ich kenne den Menschen gar nicht. War das eine böse Sache oder was war das für eine Sache, diese Verleugnung Jesu von Petrus? Ich kenne den Menschen nicht. Frau, hör doch auf, ich weiß nicht. Er ist mit Jesus gegangen. Weißt du, aber er war kein Pharisäer. Ja, ich kenne Jesus sehr gut und er wird mein Heiland dort für immer sein. Ich kenne den gar nicht. Noch viel zu wenig. Und der Herr hat ihm gesagt, Petrus, wenn du mal alt wirst, ein anderer wird dich gürten. Da hat er ihn kennengelernt erst, als er alt geworden ist, als wenn nichts mehr lief in seinem Leben, nichts mehr passierte, als er fliehen musste und als er feige wurde und Rom verließ. Und der Herr fragt, wo war das, wo gehst du, mein Freund? Wer Jesus wirklich nachfolgt, der kann nicht mehr selbstsüchtig sein, nur an sich denken. Weißt du, der fängt plötzlich ganz anders zu denken. Der Herr hat die Türklinke in der Hand. Und weißt du, wir müssen Zugang zu Jesus haben. Mein Erlöser kommt, komm rein, Jesus. Herzlich willkommen. Aber weißt du, was die meisten Christen bei uns, oh Herr, komm nicht so schnell, ich muss noch das in Ordnung bringen und ich muss noch zuerst mit jenem noch sprechen, ich muss noch dorthin gehen. Herr, ich möchte noch heiraten, ich möchte noch ein Haus bauen, ich möchte noch meine Ausbildung fertig machen. Komm nicht so schnell. Stell dir mal vor, wenn der Herr jetzt kommt, alles unvollendet. Ich möchte meine Rente noch genießen, meinen Feierabend haben. Wer Jesus wirklich nachfolgt, der verfolgt nicht mehr seine Karriere, seine Entwicklung. Der denkt nicht nur an seine Erlösung, nicht nur an seinem Segen. Hauptsache, ich werde gesegnet. Der will nicht nur genießen, denkt nicht an seinen Genuss. Er will nicht nur seine Lust befriedigen. Er sagt, komm Herr, du bist jetzt da und das ist wichtig. Und dann vergisst du alles andere. Dann lässt du alles andere liegen. Sind wir bereit, unseren Isaak zu opfern, den du so lieb hast? den du erbeten hast, den du im Glauben empfangen hast? Bist du bereit, den Isaak, deinen lieben Sohn des Glaubens, des Geistes, zu opfern? Abraham war es. Weißt du, in Lukas 9, Vers 61, der war ganz nah am Reich Gottes, und so viele sind ganz nah am Reich Gottes, und plötzlich, ja, ich halte die Gebote, Herr, von Jugend an, alles, was du sagst, habe ich getan. Und dann sagt der Herr, du, verkaufe alles, was du hast. Verkaufe alles, was du hast. Und dann ist er geschockt und ging traurig davon weit weg. Oder dann die anderen, als der Herr sagt, komm, folge mir nach. Und viele Leute sind ganz nah am Reich Gottes. Nur ein Schritt, nur die Tür muss aufgehen und der Herr ist da. Und der Herr ruft sie. Aber dann sagt der eine, Herr, ich will mitkommen, aber erlaube mir, dass ich zuerst mal meinen Vater beerdige. Erlaube, dass ich meine Ochse, die Ochse noch anschaue oder mein Grundstück noch begutachte. Ich will gerne dabei sein, aber, dieses Aber, die meisten Christen sind abergläubisch, aber, ich will gerne dich ehren, Herr, aber ich habe keine Stimme. Fang an, Gott zu loben, wenn er sagt, lobe mich jetzt, preise mich, ehre mich, singe, juble, jauchze, dann stell dich auf der Bühne und fang an zu singen. Weißt du, dann fängst du an zu zittern und wenn du zitterst, singst du gut. Die meisten, die zittern nicht. Weißt du, ich kann singen. Wer sagt, ich kann singen, der kann nicht singen. Aber der, wo er nicht singen kann und trotzdem singt, der kann singen. Ich sag was Komisches, aber das ist so. Fang an, Gott zu loben. Ja, Herr, ich will gerne Opfer für dich bringen, aber ich hab nichts. Dann zieh deine Jacke aus und opfer deine Jacke oder deine Schuhe oder was du hast. Irgendetwas wirst du schon haben. Wir haben ab und zu mal, stimmt es nicht, wir haben manchmal Eheringe im Opfer und so weiter. Leute opfern Dinge, die sie haben. Und du musst nicht opfern, was du nicht hast. Gott will nur das haben, was du hast. Ja, ich will gerne verzichten, aber Herr, das schmeckt mir so gut. Das schmeckt mir. Ich habe so Appetit darauf. Aber ich würde gerne verzichten. Herr, ich will gerne mal was für dich tun. Aber mir fällt nichts ein. Herr, ich gehe gerne in Veranstaltungen und so weiter, will dich gerne besuchen. Aber wenn die Frau Meier dorthin geht, nee, da will ich nicht hingehen. Ich will die Frau Meier oder Frau Müller nicht sehen. Weißt du, also, wenn die dorthin geht, gehe ich nicht hin. Also, der Herr will dich gar dahin bringen, wo du nicht hingehen willst. Du kannst weglaufen, wenn du willst, aber dann läufst du dem Herrn Jesus weg. Ich will gerne gesegnet werden, aber ich will mich nicht demütigen. Lass mich nicht demütigen. Aber Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Ich will. Weißt du, das Wollen, das will der Teufel auch. Aber da wird was verlangt. Der Teufel glaubt auch an die Bibel. Und zittert sogar noch dabei. Aber er tut's nicht. Ich will geheilt werden. Aber, weißt du, auf Gott zu vertrauen, auf das zu verzichten und auf das zu verzichten. Und jetzt einfach sich auf den Herrn verlassen und sagen, Herr, in deinen Wunden bin ich geheilt. Also so primitiv werde ich nicht denken. Verstehst? Aber, ich will geheilt werden. Aber sich ganz auf den Herrn zu verlassen, Herr, ich fall lieber tot um, als ich dann noch mich weiter quäle und plage. Oder, da, weißt du, du könntest vielleicht heute auf der Stelle geheilt werden, wenn der Herr sagt, geh und versöhn dich damit mit dir oder mit ihm. Oder mit denen. Oder mit wem auch immer. Viele Leute könnten schon perfekt sein. Warum sind viele krank in der Bibel? 1. Korinther 11. Einige sogar schon gestorben. Vorzeitig. Warum ist das so? Weil Leute etwas im Herzen haben gegen Gott, etwas im Herzen gegen den Bruder oder sogar im Herzen was gegen sich selbst. Gegen sich selbst. Ja, ich will gerne befreit werden, aber Herr, was mache ich dann? Und du weißt die ganzen faulen Ausreden. Weißt, aber lass mich das und lass mich das noch zuerst mal. Gott geht keine Kompromisse ein, ihr lieben Deutschen. Gott ist ein radikaler Gott. Diese ganzen Aberchristen, die binden nur Gott und stellen Gott Bedingungen. Aber sie nutzen nicht ihre Chance. Das ist die Gelegenheit. Fang an, mir zu dienen, fang an, mich zu suchen, sagt der Herr. Bei Gott ist oft Misserfolg der größte Erfolg. der Misserfolg. Du liegst auf dem Boden flach. Weißt du, das Evangelium musst du übers Kreuz sehen. Weißt du, alles Göttliche, alles Geistliche ist immer übers Kreuz zu sehen. Wenn du ganz ehrlich bist, das, was du hier siehst in deinem Gehirn, das Auge schaltet nach auf der anderen Seite und so weiter, läuft auch alles übers Kreuz. Dein ganzes Gehirn arbeitet übers Kreuz. Und wenn du richtig sehen willst, musst du immer über das Kreuz Jesu Christi sehen. Das Kreuz. Also, dein Erfolg ist deine Niederlage. Und deine Niederlage ist dein Sieg. Verstehst du das? Nee, lass es. Du sagst, ja, ich verstehe. Es ist schwer zu verstehen. Dem fleischlichen Menschen ist es unheimlich schwer zu verstehen. Mein Misserfolg soll mein Triumph sein. Mein Misserfolg. Jesus kommt anders, als wir denken, handelt anders, als wir denken. Er benutzt ganz andere Tür. Ich erwarte immer, durch diese Tür wird er kommen. Da hat er die Türklinke in der Hand. Aber er kommt von der Seite. Er kommt wie ein Dieb. Und Diebe kommen kaum durch die Tür. Die kommen meistens durchs Fenster. Oder durch irgendwie, durch den Schornstein, Kamin. Und plötzlich sind sie da, irgendwie aus dem Keller. Diebe kommen nicht auf normalen Weg. Jetzt erwarten wir den Dieb hier. Der Dieb wird nie die Haupttüre benutzen. Da hinterlässt zu viel Spuren. So, das Ende aller Dinge steht vor der Tür. Das ist also, der Herr hat die Türklinke in der Hand. Das Ende aller Dinge, hat Gott mir dieser Tage gesagt, steht vor der Tür. Zeichen des Zusammenbruchs der modernen Welt ist überall sichtbar, spürbar. Wir sehen überall diese Warnsignale, da leuchtet überall aus. So wie wir jetzt Weihnachten, jetzt die ganzen Lichter so, die blinken. Überall wird's hell. Die Welt ist an ihrem Ende gekommen, und zwar in jeder Form, die Rohstoffe, die Rohreserven, alles geht dem Ende entgegen, alles hört langsam auf. Wir sind in einem Zeitalter des Übergangs, stehen an einer Schwelle. Wir wissen nicht, wie das alles kommt, wann das alles kommt, aber wir wissen, was da kommt. Herr, du kommst, Maranatha. Vor uns liegt eine sehr turbulente und teure Zeit. So schlimm war es noch nie, was die Menschheit heutzutage alles erlebt. Wir stehen, und ich möchte euch sagen, Leute, wiegt euch nicht da in der falschen Sicherheit. Oh, Friede, 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 Friede. Wir stehen vor dem dritten Weltkrieg. Der Russe hat seine Schiffe aufgefahren im Mittelmeer. Und jetzt plant er sogar, in Königsberg Raketen aufzustellen. Als Schirm, weil der NATO auch aufrüstet. Weißt du, das ist nur Gerede. Und bei uns kommt nur die Spitze des Eisberges durch. Und Königsberg, Kaliningrad bis Berlin sind nur 500 Kilometer. Wir leben auf einem Vulkan und wir merken das vielleicht gar nicht. Extreme Wetterverhältnisse häufen sich an. Häufen sich Tornados, Brände, Dürre, Überschwemmungen. Das ist alles der Anfang der Wehen. Und etwas ganz Interessantes, das geht schon eine ganze Weile, aber jetzt wird es immer, jeden Tag hört man mehr Nachrichten und es wird immer schlimmer. Die Bienen sterben aus. Die Bienen sterben aus. Und wenn die Bienen aussterben, werden demnächst die Menschen auch aussterben. Weil die Bienen, die bestäuben die Früchte, die Bäume, die Pflanzen. Weißt du, wenn die Bienen aussterben, diese kleinen Lebewesen, die Gott geschaffen hat, wenn die Bienen sterben aus. Und uns droht ein Super-GAU. Weil nicht nur das alles, eigentlich ist alles mit der Chemie verseucht, die Landwirtschaft ist mit Chemie versorgt und dann die ganze Atomwissenschaft ist beim Abbauen und es geht alles bergab. Es geht bergab. Und wir werden uns noch wundern, was auf uns zukommt. Und die Menschen fühlen sich so sicher, oh, uns kann nichts passieren. Der Herr hat die Türklinge in der Hand. Gesunde, normale Menschen. Es gibt die gibt es, aber die sind kurzfristig nur normal und so weiter. Die sind nur kurzfristig, die sehen die Dinge und dann schlafen sie wieder ein. So wie der Herr Jesus, der kommt zu den Jüngern, könnt ihr nicht mit mir eine Stunde wachen? Ja, Herr, wir beten, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Amen. Und dann schlafen sie schon wieder beim Amen. Und der Herr musste dreimal kommen und die wecken. Und stell mal vor, der Herr kämpft um die Welterlösung. Und seine Jünger pennen, die Gläubigen pennen. Ja, das ist schlimm, freilich ist es schlimm. Aber weißt du, sogar die Geisterfüllten schlafen. Die klugen und die törichten Jungfrauen sind eingeschlafen. Sie warten auf den Bräutigam, weil er verzog und nicht so schnell kam, wie sie gedacht haben. Weißt du, alles schreitet so weit voran. was Gott mir noch zeigte, und ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, aber das fünfte Siegel, die Seelen unter dem Altar, die Märtyrer, es wird viele Märtyrer geben, die sich nicht dem Antichristen gebeugt haben, die sich dem System nicht, in diesem System die sich nicht eingefügt haben, die sich von den Konzernen nicht erpressen ließen. Es wird viele Märtyrer geben, nicht nur wegen Jesus, sondern weil sie anständig leben wollten, weil sie anständig Familienleben genießen wollten und so weiter. Es wird so viele Märtyrer geben, natürlich um das Wort des Gottes willen, um die Ordnung Gottes. Viele werden auch aus Dummheit sterben, weil sie denken, ja, das muss so sein, werden betrogen sein von Banken, sind auch Märtyrer. Banken haben sie ins Grab gejagt. Weißt du, ich bin heute so barmherzig geworden mit Menschen, die sagen, ich will nicht mehr leben. Weißt du, alles, was ich aufgebaut habe, ist zerstört, mir genommen worden, geraubt worden durch die ganze Finanzkrise. Als in New York ein Bankier zum Fenster raussprang, zuerst war, und es wurde gefilmt sogar und ging durch die Welt, da springt so ein Bankenboss zum Fenster raus, als er merkt, die Bank ist pleite, meine Bank ist pleite, und er fällt da runter. Ich habe gedacht, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber ich habe gedacht, guck mal, der Mann konnte nicht mehr anders machen. Und nicht er hat die Bank pleite gemacht, das sind die Haie. Die großen Haie, die haben das kaputt gemacht. Und der arme Mann, der saß da, meine Bank, meine Arbeitsstelle. Warum viele Menschen verzweifeln, nicht mehr durchblicken, das liegt oft nicht an den Menschen, sondern an den Mächten, die hier hantieren. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, mit Menschen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Der Teufel macht die Menschheit fertig. Mir ist etwas aufgefallen. Beim Noah wurde das Lebensalter verkürzt. Und hier in der Endzeit bei uns wird der Lebensstandard verkürzt, wird alles knapper. Nicht nur Lebensalter, unser Lebensalter wird lang wieder. Wir werden wieder Hundertjährige, wir haben so viele Hundertjährige. Aber was wir haben, der Lebensstandard. Was nützt es, wenn du 100 Jahre bist und siegst? Was nützt das alles? Wir sind in der Endzeit. Jesus kommt in eine reelle Welt, in eine verdorbene Welt, in eine Welt, die ja zum Heulen ist, um sie zu reinigen. Und der Herr kommt, um die Welt zu reinigen von denen, die Welt verderbten und versauten. Zur Zeit, und könnt denken, was ihr wollt, ich bin kein Anti-Amerikaner, aber ich mag nicht vieles, was dort passiert. In Amerika sind Gesetze rausgelassen worden, die gibt's nicht mehr. Die Amish People, das sind die Leute, ehemalige Mennoniten, die sind so fromm, die nehmen keine Chromteile und so weiter, die leben noch mit Kerzenlicht, die leben so wie Anno dazumal im 17. Jahrhundert, die Amish People. Weißt du, und die Amish People ist verboten worden, jetzt ihre Milch anderen Nachbarn zu verkaufen. Das wäre nicht biologisch sauber und so weiter, wird verboten. Du darfst nicht einmal als Bauer die Milch deinen Nachbarn zu verkaufen, verboten. Und die sind verzweifelt, du musst dann die Molkerei abliefern, deine Milch. Und nicht mehr so unter die Hand verkaufen, die Rohmilch. Unsere Welt stimmt doch nicht mehr. Wir sind kurz vor dem Zusammenbruch, wenn schon diese frommen Leute, und auf die hat man jetzt abgesehen, weißt du, da werden Leute da aufgehetzt, die Arme spielen, weißt du, die Frommen, die Fanatiker, religiösen Fanatiker. Der Teufel hat auf die Christen abgesehen. Kannst hingucken, wo du willst. Du, wenn die schon ihre Milch nicht mehr verkaufen kann, der Bauer darf seine Milch nicht seine Nachbarn verkaufen, das ist schon weit her. Weißt du, da müssen die Leute irgendwo hirnverbrannt sein, die solche Gesetze machen, aber der Teufel macht solche Gesetze. Du darfst niemand anders mehr anbeten als nur den Kaiser. Daniel. Solche Gesetze. Nur den Kaiser. Und dann geht Daniel lieber in die Löwengrube, anstatt dass er sich beugt vor diesem hirnverbrannten Gesetz. Er geht lieber in die Löwengrube, oder die drei anderen Männer gehen lieber in den Feuerofen und sagen, wir werden unser Gott vertrauen, wir werden unser Gott nicht aufgeben. Und das ist, Jesus hat die Türklinge in der Hand. Steh, Christentum, nicht Hinfall, Christentum, sondern die stehen und wir bleiben. Wenn Gott uns bewahrt, ist es okay, bewahrte uns nicht, ist auch in Ordnung. Kannst du es vorstellen? So müssen wir leben. Bewahrte uns ist gut, bewahrte uns auch, bewahrte uns nicht, ist auch gut. Warum? Warum soll ich mich da aufregen? Wir haben die Hälfte des Hebräer 11, wir haben die Hälfte, die haben durch den Glauben Wunder erlebt, und die andere Hälfte, sie haben es nicht erlebt. Sie haben es nicht erlebt. Ist das schlimm? Ist das ein Verbrechen, nicht erlebt zu haben? Ihr könnt denken, was ihr wollt. Nein, ich lasse es. Weißt du, ich denke manchmal, meinen Körper lasse ich hier in dieser Erde. Meinen Körper nehme ich nicht mit. Und das ist doch Schnupfen und egal, was mein Körper hier alles durchgemacht hat und erlebt und wie es dem ergeht. Meine Seele und mein Geist gehen zu Jesus. Halleluja, und der Körper bleibt hier. Und alles, was ich hier in meinen Händen halte, bleibt alles hier. Was ich hier alles aufgebaut habe, bleibt hier. Das nehme ich nicht mit. Ich kriege einen neuen Körper. Ich kriege neue Haare, neue Füße, neue Hände, neuen Kopf. Und das alles bleibt hier. Gott will zu uns persönlich reden und er muss sagen, Leute, passt auf, nehmt nicht alles, glaubt nicht alles, folgt nicht allem. Ich komme. Und Jesus sagt noch etwas, folgt nicht falschen Christusse, falschen Messiasse. Ich kann noch viel sagen, jetzt in der Endzeit, und ich denke, weißt du, durch dieses viele Scannen, durch das viele Röntgen, durch das viele Bestrahlen, weißt du, ständig wird die Radioaktivität erhöht, seit Japan und so weiter, Tschernobyl und Japan wird ständig erhöht, du weißt gar nicht, wie radioaktiv wir alle sind. Und wundern uns, wo kommt der Krebsgeschwür, wo kommen Tumore her, wo kommt das alles? Wir sind alle verstrahlt. Und wir wussten nicht einmal, und das kam erst später, nachdem DDR schon längst zerfallen war, kommt raus, dass an den ganzen Stellen, wie heißen die Stellen? Grenzübergänge, dass die ganzen Grenzübergänge mit schlimmer, starker Radioaktivität, Röntgenstrahlen bestrahlt wurden und durchleuchtet wurden, ob da irgendwo was geschmuggelt wurde. Und da sitzt du stundenlang im Auto und wartest auf deinen Pass und wirst verstrahlt. Und alle, die da hin und her gefahren sind, und ich bin einmal in einer Woche sogar fünfmal hin und her gefahren, und da sitzt du an der Grenze und wirst verstrahlt und weißt es nicht, und erst hinterher kommt es raus, und dann wunderst dich, dass mit dir was nicht stimmt. Dein Blut, oder gerade durch die Radioaktivität, was so alles so kommt. Wir wundern uns manchmal. Jesus muss kommen, um dem ganzen Zeug ein Ende machen. Weißt du, Radioaktivität zerfällt erst nach 40.000 Jahren. Da kann ich lang warten. Kann ich lang warten. Aber wenn der Herr kommt, der wird mit einem Schlag alles zu Ende machen. Und alles, was jetzt so aufgebaut wurde, das wird durch das Kommen Jesu deaktiviert. Plötzlich alles ausgeschaltet und er fängt ganz neu an. Und wir brauchen hier eine höhere Macht, die es eingreift, die handelt. Weißt du, und man sagt, ja, aber wenn kein Strom mehr da ist, keine Technik mehr da ist, wir sind in der Steinzeit und wir leben wieder in der Steinzeit. Ich denke, dass die Menschen der Steinzeit glücklicher waren als viele Menschen von heute. Die haben noch Familienleben gehabt, die sind am Lagerfeuer gesessen und dann haben sie noch gute Nachtgeschichten erzählt, sie saßen nicht bis nach Mitternacht vorm Fernsehen. Nein, und die waren glücklicher. Und wir schimpfen und sagen, Steinzeit. Nein, danke Gott, die Steinzeit wird gut sein für uns. Ja, wenn Jesus kommt, die ganzen Atomkraftwerke und die ganzen Dinge. Weißt du, die Geschichte, die Geburt Jesu, Weihnachten, wir feiern Weihnachten. Und eine der Adventsgestalten ist die Mutter Maria. Weißt du, was die Mutter Maria zusammenbetet? O Herr, du stürzt die Mächtigen von ihren Thronen und das Niedrige, das erhöhst du. Du stößt die Mächtigen von ihren Thronen. Das ist Weihnachten, Leute. Das ist die Wiederkunft Jesu. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen. Könnt ihr mir glauben oder nicht? Ich bete auch so in diese Richtung. Ich bete marianisch. Herr, zerschlage das ganze Bankensystem. Zerschlage das ganze gottlose System, damit was Neues gebaut werden kann. Und solange die ganzen verdorbenen menschlichen babylonischen Strukturen existieren, kann Gott nicht zum Zuge kommen. Zerschlage, Herr. Stürzt du die Mächtigen vom Thron. Aber jetzt kommen evangelische, ja, wir müssen für die Obrigkeit beten, steht nicht in Römer 13. Bet für deine Obrigkeit. Damit hat Hitler die ganzen Frommen kassiert. Wir müssen für die Obrigkeit beten. Weißt du, unsere Obrigkeit ist Jesus. Und Gott ist größer. Und wenn das System nichts taugt, dann Herr, zerschlage. Stürze du die Mächtigen von ihren Thronen und lass dein Volk kommen. So betet Maria. Wenn du auf dich schaust und wenn ich auf mich schaue und sage, guck mal, was sind wir hier vor der ganzen Masse in Berlin, auch wenn wir in Berlin sind, was können wir ausrichten? Ich kann nichts ausrichten. Aber Herr, du, der Stein, der aus dem Felsen gehauen wird, der kommt runter und zermalmt das Standbild des Nebukadnezars. Weißt du, wenn ich auf mich schaue, da bekomme ich Depression. Was kann ich was tun? Früher habe ich noch Leserbriefe geschrieben, Artikel geschrieben, mich für das eingesetzt und gegen das eingesetzt und für das gekämpft. Und da sage ich, komm, Herr, kämpfe du, wenn du willst. Mach du das. Und für das oder jene engagiere ich mich von Zeit zu Zeit. Okay, aber ich weiß, ich muss nicht Titanic noch Großputz auf die Titanic machen, wenn ich schon weiß, der Eisberg ist in Sicht. Nein, weißt du, Herr, zerschlag das, lass das ganze Titanentum untergehen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das soll man viel mehr beten, nicht. Segne sie. Wir beten vielleicht in die falsche Richtung. Unser Leben sollten wir in Gottes Hände legen. Unsere Gesellschaft in Gottes Hände. Herr, bau du dein Reich, bau du deine Gemeinde. Die Tage des ganzen Titanentums ist gezählt. Du sollst nur vorbereitet sein, wenn der Zusammenbruch kommt. Gefallenes Babylon. Das wird in unseren Tagen passieren. Vielleicht werden wir hier sitzen, fällt Babylon. Da höre ich doch, da versuchen sie den Euro zu retten. Da sind noch ein paar Länder nicht dabei. Weißt du, das Schicksal Europas ist im Danielbuch versiegelt und mit nur einem Satz, und das Reich wird uneins sein. Da hat Karl der Große versucht zu einigen, Karl der Fünfte versucht zu einigen, da hat der Hitler versucht zu einigen, da hat Napoleon versucht zu einigen, da haben alle versucht zu einigen. Weißt du, das Reich wird uneins sein. Ton und Erz vermengt. Das ist Standbild von Daniel, das ist Schicksal Europas. Der Herr hat die Türklinge in der Hand. Weißt du, wenn das schon passiert, du siehst, ohne Menschenhand wird das Standbild zermalmt. Der Stein kommt ohne Menschenhand. Die Inflation, Wirtschaftskrise, ob es das gemacht ist oder nicht gemacht ist, wie das zustande gekommen ist, vollkommen egal. Die kommt. Und du musst nur sagen, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Du musst nur dem Herrn die Tore aufmachen. Du musst den Herrn reinlassen. Und der Herr braucht dich und mich, dass wir ihn in diese Welt reinlassen. Komme bald, Herr Jesus. So sollen Christen beten, komme bald, Herr Jesus. Wir wollen dir begegnen. Wir wollen uns dir anschließen. Wir wollen deinen Weg gehen. Und macht Bahn, der da kommt, im Namen des Herrn. Und im Namen ihrer Kleider legten aus, das, was sie hatten. Die hatten keinen roten Teppich für den Herrn Jesus. Die haben ihre Kleider genommen und gesagt, Herr, reite du da durch. Und irgendein Esel hat er da genommen. Und mit dem sind sie dann in Jerusalem eingezogen. Unser Herr kommt. Ob die Leute ihn willkommen heißen oder nicht, ob sie ihn brauchen oder nicht, der Herr verschafft sich selber Raum. Der Herr verschafft sich selbst Gehör. Er hat die Türklinge in der Hand. Er klopft noch an. Heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Psalm 118, Vers 26, da ist dieser alte, uralte Ruf. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Lass uns zusammen sagen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Weißt du, du musst ihn nur aufnehmen. Herr, bei mir. Du kannst heute bei mir übernachten. Füchse haben Löcher, Vögel haben Gruben, aber das Menschensohn hat nicht einmal Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Herr, du kannst bei mir heute Nacht schlafen. Oder Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Komm zu mir, Herr Jesus, nach Köpenick oder Karo oder irgendwo. Herr, komm du zu mir nach Spandau. Komm zu mir nach Pankow. Komm zu mir, Herr. Weißt du, wir sollten den Herrn einladen und der Herr wird überall hinkommen. Er möchte bei dir und mir zu Hause sein. Einziehen. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und wenn unsere Häuser voll von Jesus sind, nicht nur von Kerzenlicht und nicht nur von Tannenduft und nicht nur von Adventskränze, sondern voll von Jesus, dann wird's gemütlich. Dann wird's gemütlich, dann wird's schön. Weißt du, wenn wir den aufnehmen, den Gott gesandt hat, den Gott uns schickt, den Gott uns gibt, durch den Gott zu uns redet, mit dem wir Gemeinschaft haben sollen. Du kannst Gott nur über Jesus erleben. Komme bald, Herr Jesus. Komm am liebsten heute. Weißt du, wir beten am Tisch. Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast. Weißt du, wir sollten viel mehr Jesus willkommen heißen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Der Herr will gerne zu dir kommen, aber er will eingeladen werden. Er drängt sich nicht auf. Also ich habe meinen Heiland nicht kennengelernt, dass er sich auftragt. Ich möchte zu dir, Herr Matthäus. Nein, der klopft und bittelt und sitzt vor der Tür, so wie du es vorgelesen hast. Verstehst du? Und die wenigsten merken, dass es Jesus ist, der zu uns kommen möchte. Oh, das ist der Herr. Lass uns aufstehen. Und lass uns einfach sagen, komm Herr Jesus, ich brauche dich, ich muss dich immer haben, ohne dich bin ich verloren, ohne dich bin ich verzweifelt, ohne dich krepiere ich, ohne dich komme ich nicht durch, ohne dich zerbreche ich. Aber Herr, ich brauche dich, ich muss dich haben. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn uns geschickt hast, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Herr, und du stehst vor der Tür. Vor jedem Einzelnen, der hier heute Abend dein Wort gehört hat, du stehst und sagst, lass mich rein, hast du Platz für mich, eine Herberge, eine Nische, wo kann ich bei dir einkehren, wo kann ich, da sind doch die zwei Jünger, diese Emmaus-Jünger, und die sagen, Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden, Herr, in dieser Welt sieht es dunkel, trüb aus, in dieser Welt sieht es schrecklich aus, in dieser Welt wissen wir nicht, wie es mit uns weitergehen soll, aber bleibe du bei uns, und der Herr bricht das Brot, und ihnen gehen die Augen auf, der Auferstandene ist da, der Auferstandene lebt, der Auferstandene residiert, der Auferstandene ist auf dem Thron, der Auferstandene hat alle Macht und alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde, der Herr lebt. Halleluja, Herr, bleibe bei uns. Bleibe heute Nacht, bleibe morgen, bleibe dieses Jahr, nächstes Jahr und noch die Zeit, solange wir hier sind, bleibe du bei uns. Wir brauchen dich. Bleibe bei den Kranken, Gefangenen, Mühseligen und Beladenen, Herr. Begegne du ihnen durch deine Macht und Liebe. Halleluja, Halleluja. Durch die, bleibe bei denen, die jetzt durchs Gericht hindurch müssen, die durch Schwierigkeiten hindurch müssen. Herr, die dich nicht verstehen, die tausend Fragen haben und keine einzige Antwort. Herr, begegne diesen Menschen, bleibe bei diesen Fragenden, Suchenden, bei diesen Menschen, die weinen, die traurig sind, die bedrückt sind, bekümmert sind. Herr, bleibe bei diesen Menschen, die auch heute unter uns vielleicht sind, Herr Jesus, die deine Hilfe brauchen. Herr, bleibe bei den Hilflosen und Hoffnungslosen. Halleluja, Halleluja. Ich segne meine Geschwister ganz besonders jetzt. Die Liebe Gottes und der Heilige Geist überströme, überschütte uns jetzt. Halleluja. Und der Friede Gottes wohne in unseren Herzen. Auch wenn der Leib zerfällt, wir haben einen Bau von Gott. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Gesegnet seist du. Gepriesen seist du, Herr Jesus. Können wir Amen sagen? Amen. Amen.